NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Heute mit Miron Tenenberg. Die Journalistin Sarah Kuhn-Fante ist vor 8 Jahren nach Israel ausgewandert und hat jetzt ihr erstes Buch veröffentlicht. Wie alles begann und sich jetzt wiederholt, meine jüdische Familiengeschichte heißt es und ist eine Skizze ihrer eigenen Jüdischkeit. Man begleitet sie beim Umgang mit ihrem eigenen jüdischen Selbstverständnis, während sich auch das große Ganze in dem Buch abzeichnet. Wie geht es eigentlich jüdischen Menschen? Frau Kuhn-Fante, Sie haben Ihre Jüdischkeit an dem Ort gefunden, der Inbegriff für die Vernichtung jüdischen Lebens geworden ist, nämlich in Auschwitz. Wie kam es dazu?
Ja, ich bin vor tatsächlich über 10 Jahren als junge Journalistin nach Auschwitz gefahren und habe dort einen Koffer gefunden mit dem Namen meiner Urgroßmutter, Zdenka Fantl. Und das hat in mir natürlich sehr viel ausgelöst und ich habe danach einen Artikel darüber geschrieben, wie man in der 3. bzw. 4. Generation, ja, wie man heute lebt, wie sich aber auch diese Erinnerung und dieses Trauma der Familie auf einen selbst ausleben. Und das war der Wendepunkt in meinem Leben. In Auschwitz hat sich alles verändert, alles. Ich bin danach zum Rabbi gegangen, habe gesagt, ich möchte jetzt konvertieren. Ich bin nämlich nicht mütterlich jüdisch geboren. Ich habe mich scheiden lassen, ich habe meine Aliyah beantragt und bin nach Israel gegangen.
Wie haben Sie den Koffer denn gefunden? Haben Sie explizit danach gesucht oder war das wirklich so ein Glücks, wenn man von Glücksfund reden kann, ein Zufallsfund, dass Sie den Koffer mit dem Namen Ihrer Großmutter in der Ausstellung gesehen haben?
Also das gab es bei mir tatsächlich schon in der Familie, das schon der vor vielen, vielen Jahren dort gesehen wurde. Und das wurde immer so weitergetragen in der Familie. Ich selbst hatte ihn aber selber noch nie gesehen und ich war auch nicht sicher, ob er noch da liegt. Es gibt ja in Auschwitz diese Räume, da sieht man hunderte Koffer aufeinander geworfen, die Menschen damals weggenommen wurden, natürlich mehrheitlich jüdischen Menschen weggenommen wurden. Und ich war jetzt nicht so ganz sicher, würde der dort noch liegen, würde ich den überhaupt finden. Und als ich dann aber dahin gekommen bin, lag er tatsächlich sehr präsent und prominent vorne. Und ich konnte das selbst gar nicht glauben, dass ich den nach so vielen Jahren auch nochmal mit eigenen Augen ja sehen würde.
Und Sie haben erzählt, dass Sie mit dem Übertritt ein völlig neues Leben begonnen haben. Warum passte das dann neue jüdische Leben nicht mehr zu Ihrem alten?
Ich glaube, wenn man zwischen 2 Religionen aufwächst und Nationalitäten und verschiedenen Traumata sein ganzes Leben, dann weiß man manchmal, in meinem Fall zumindest, nicht so ganz genau vielleicht, wo man hingehört, beziehungsweise ich wusste immer, wo ich hingehöre und habe dann gemerkt, dass ich doch so ein bisschen innerlich zerrissen bin und ich hätte früher nicht konvertieren können, weil ich meiner Mutter nicht das Gefühl hätte geben wollen, dass ich mich für eine Seite entscheide. Ich war einfach religionslos und auch irgendwie beides. Und an dem Zeitpunkt habe ich aber gemerkt, nach dem Tod meiner Mutter, ich habe mich immer jüdisch gefühlt und ich möchte auch tatsächlich jüdisch leben, mehr lernen und ich möchte auch in Zukunft, dass meine Kinder jüdisch geboren werden und jüdisch aufwachsen.
Was bedeutet es für Sie überhaupt, jüdisch zu sein?
Jüdisch zu sein bedeutet für mich heute, dass ich einen absolut tiefen Frieden mit mir selber gefunden habe, dass ich das Leben lebe, so wie ich es leben möchte und auch ein Stück weit natürlich, so wie das auch viele Holocaust-Überlebenden immer wieder gesagt haben, jedes Enkelkind, jedes jüdische Kind, Enkelkind ist ein Sieg über Hitler, über die Nazis, über Extremisten. Und meine Kinder heute zu sehen, wie sie frei, jüdisch, selbstbewusst, glücklich leben, ist eine Heilung für meine ganze Familie.
Wobei Sie für Ihr Jüdischsein auch schon angegriffen wurden und das auch in Ihrem Buch thematisiert haben, sogar von jüdischer Seite. Zweifeln Sie manchmal an Ihrem eigenen Weg?
Also dazu muss man natürlich sagen, dafür angegriffen worden zu sein, aus einer jüdischen Familie zu kommen, das kenne ich tatsächlich mein ganzes Leben lang. Also ich kenne Antisemitismus seit der Schulzeit, als noch Kind, dann als Jugendliche, als junge Erwachsene, sogar ganz ohne den in Anführungsstrichen Koscherstempel, den ich dann bekommen habe vom Rabbanut. Das heißt, das hat sich nicht grundlegend verändert, aber es hat natürlich was in mir verändert, jetzt die derzeitige Situation mit dem 7. Oktober und diesem wirklich ganz extremen Hass und dass ich auch noch in der Öffentlichkeit stehe, macht es schwieriger für die Zukunft meiner Kinder. Da mache ich mir natürlich große Sorgen. Und dass ich auch angegriffen werde von anderen Juden und Jüdinnen, das schmerzt. Ich finde es ganz, ganz schlimm, dass wir das aus der eigenen Community heraus erleben müssen. Ich bin ja nicht die Einzige, die solche Anfeindungen erlebt. Das sind vor allen Dingen Juden und Jüdinnen, die sehr antizionistisch sind, also die ein Problem mit Israel haben. Und Israel ist mein Heimatland, das Land, in dem meine Kinder geboren wurden. Und ich habe tatsächlich sehr wenig übrig für diese Menschen.
Jüdisch sein wird von manchen aber auch als Schicksalsgemeinschaft bezeichnet. Sie schreiben selbst darüber, dass Sie dazu in einen Dialog mit Ihrer Großmutter gegangen sind, die Sie ja nie kennengelernt haben. Was hat Ihre Großmutter Ihnen da mitgegeben?
Es war tatsächlich meine Urgroßmutter, die ich nie kennengelernt habe und die den Holocaust überlebt hat und über die es halt auch ganz viel in meinem Buch geht. Und ich habe einfach durch die Erzählungen und auch, glaube ich, ja, durch die Genetik einfach sehr viel von ihrem Trauma mitbekommen und das lebt auch ein Stück weit in mir weiter. Und das sehe ich natürlich jetzt noch viel extremer, weil meine Urgroßmutter, also ihre Geschichte und das, was sie erlebt hat, war immer Teil meiner Identität und immer dieser Satz im Kopf, ich darf nicht zu spät gehen. Denn meine Urgroßmutter wollte gehen, mein Urgroßvater hat das aber verneint. Und daraufhin haben sie diese Gräuel erleben müssen in den Konzentrationslagern und ja auch nur knapp überlebt. Es gibt nur 3 Überlebende von insgesamt 67 Menschen in meiner Familie. Und sie hat mich dabei geschützt mit dieser Vergangenheit und mit diesen Worten, die sie natürlich meinem Vater mit auf den Weg gegeben hat. Das zieht sich ja durch alle Generationen in meiner Familie. Habe ich gewusst, vor 10 Jahren und dann auch vor 8 Jahren, als ich tatsächlich nach Israel gegangen bin, ich darf niemals zu spät gehen. Also ich habe sehr feine Antennen dafür, was sich und wie sich die Gesellschaft gerade verhält gegenüber Juden.
Und haben Sie auch das Gefühl, dass Sie da pünktlich gegangen sind?
Definitiv. Also ich hatte damals den Eindruck, die AfD hat es da in den Bundestag geschafft, dass das kein gutes Ende nehmen würde und dass die nur erstarken würden. Das hat mir damals niemand geglaubt. Heute sehen wir die Zahlen, wie stark die AfD ist. Und natürlich den 7. Oktober, den hätte ich niemals vorhersehen können. Mir war immer bewusst, dass es irgendwann wieder zu einer Welle von Judenhass in Europa kommen würde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie so schnell miterleben müsste. Das hat natürlich der 7. Oktober befeuert. Und ich war ja mit meinem Mann und meinen Kindern kurzzeitig in Deutschland zwischendurch vor 1,5 Jahren und dann ist der 7. Oktober passiert und ich habe meinem Mann, bevor wir nach Deutschland gegangen sind, habe ich gesagt, du musst auf mich hören, wenn ich dir sage, dass wir gehen müssen, dann müssen wir gehen, du kannst da nicht da dein Vetorecht einlegen und er hat mir das versprochen und am 10.10.23 haben wir uns angeschaut und haben beide gesagt, wir gehen zurück nach Hause und ein paar Monate später waren wir wieder in Israel.
Es scheint aber auch, dass, wenn man Ihr Buch liest, dass Ihre eigenen Kinder Ihnen auch eine völlig neue Perspektive innerhalb des Familiengebetes geben. Inwieweit nehmen Sie mittlerweile selbst die ratgebende Rolle ein, die Ihre Urgroßmutter, wie Sie gesagt haben, für Sie darstellt?
Ich glaube, dass ich das ganz extrem weitergebe an meine Kinder und auch nicht nur im Guten. Also diese Ängste und diese Traumata, die wir über Generationen haben, die geben wir zum einen weiter, weil es schützt uns dann auf eine gewisse Art und Weise, so wie es mich geschützt hat und ich weiß, dass ich gehen muss oder ich weiß, ich muss aufpassen. Auf der anderen Seite gibt man damit ja auch ein Stück weit Angst und nimmt ein bisschen Urvertrauen in das Gute im Menschen. Nur leider bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich sagen kann, ist es halt naiv. Also so schön es wäre, immer offen zu sein und denen beizubringen, geht raus in die Welt und teilt euer Jüdischsein und euer Israelischsein. Das wünschte ich, wäre so. Und ich hoffe, dass sie das eines Tages können. Aber ich weiß, dass ich mit allem, was ich erlebt habe, von der Shoah, die mir übermittelt wurde von meiner Familie bis zum 7. Oktober heute, mit allem, was ich in meiner Jugend erlebt habe, weiß ich, dass meine Kinder aufpassen müssen, wenn sie in diese Welt rausgehen. Und ich will, dass sie darauf vorbereitet sind. Aber gleichzeitig bringe ich ihnen bei, wahnsinnig stolz zu sein.
Alle lebenden Geiseln sind nun aus der Hamas-Geiselhaft befreit und es gibt niemanden mehr in den Tunneln. Wie haben Sie denn dieses sehr aktuelle Trauma mit Ihren Kindern besprochen?
Also erstmal ist es natürlich wundervoll. Wir haben hier viel gelacht, getanzt und geweint, als wir jetzt endlich gesehen haben, wie die Geiseln ihre Familien in die Arme schließen konnten. Und meine Kinder waren schon über Jahre hinweg, nicht nur seit dem 7. Oktober, immer wieder in Bunkern und haben Krieg hier miterlebt. Ich habe sie natürlich geschützt vor den Details. Meine Kinder sind 3 und 5 Jahre alt, die müssen nicht wissen, was ist die Hamas, was sind Terroristen, es gibt Kindesentführungen, solche Sachen, dafür sind sie viel zu jung. Aber als es jetzt diese positiven Neuigkeiten gab, da habe ich ihnen schon gesagt, dass die Menschen, die wir hier in Israel vermisst haben, das wussten sie, weil natürlich überall Poster sind und immer die gelbe Schleife zu sehen ist und Kinder natürlich danach fragen, habe ich gesagt, die haben wir vermisst. Und die sind jetzt wieder zu Hause. Die sind zurück in Israel und das ganze Land freut sich. Und deswegen haben die dann auch sehr fröhlich gefeiert. Und diese Positivität, das wollte ich, dass sie das mitnehmen und sich hoffentlich auch eines Tages daran erinnern.
Wie gehen Ihre Freundinnen und Freunde, Ihre Bekannten in Deutschland mit der Geiselbefreiung um?
Also die jüdische Community in Deutschland ist genauso wie wir sehr erfreut. Ich glaube, wir sind alle in Israel und in Deutschland erschöpft. Das waren 2 sehr emotionale und anstrengende und traurige Jahre. Und ich glaube, so glücklich wir jetzt sind darüber, dass die Geiseln zu Hause sind, alles, was wir erlebt haben, auch das Wissen darum, wie viel Hass es auf Juden und Israel gibt, diese Demonstrationen, dass Menschen angegriffen wurden, körperlich, dass unser Leid auch gar nichts gilt, die ganzen großen Institutionen, die sich einfach abgewendet haben, das werden wir nicht vergessen, egal ob die Geiseln zu Hause sind oder nicht, egal ob der Krieg zu Ende ist oder nicht. Ja, da ist leider die Wahrheit ans Licht gekommen und das wird etwas sein, das wir jetzt als diese Generation mit uns tragen werden und weitergeben werden an die kommenden Generationen.
Kein Vergeben?
Kein Vergeben für die vergangenen 2 Jahre, dass man uns im Stich gelassen hat? Nein, dafür gibt es tatsächlich kein Vergeben. Ich glaube, es gab genug Vergebung in den letzten 80 Jahren für das, was passiert ist und auch genug Hände reichen und es gab genug nie wieder und nie wieder ist jetzt und es darf sich nicht wiederholen. Und an einem bestimmten Punkt muss man sagen, leere Worte reichen da nicht mehr. Man kann auch nicht immer hinterher nach Vergebung fragen. Man muss in dem Moment was tun. Man muss sich an die Seite der jüdischen Community in Deutschland stellen. Man muss sich an die Seite des Staates Israel stellen. Nicht an die israelische Regierung natürlich, das ist damit nicht gemeint. Aber an die Menschenrechte sind genauso gültig für Israelis und Juden. Und da muss Deutschland, Europa, die Mehrheitsgesellschaft muss da definitiv mehr tun, als sie bisher getan hat.
Vielen herzlichen Dank. Ich sprach mit der Journalistin und Deutsch-Israeli Sarah Kuhn-Fante auch über ihr neues Buch, wie alles begann und sich jetzt wiederholt, das im Bonifatius Verlag erschienen ist. Am Sonntag starten sie ihre Lesereise in Kiel und dann am Montag in Hamburg und Dienstag werden sie in Oldenburg sein. Und weitere Infos finden Sie auf ihrer Seite sarahfante.com. Eine Frage habe ich noch an Sie, Frau Kuhn-Fante. Wir geben unseren Gästen und Gästinnen hier immer auch die Möglichkeit, sich einen Song mit jüdischem Bezug zu wünschen. Was dürfen wir für Sie spielen?
Da würde ich mir von dem israelischen Sänger Eliad das Lied Tamid Chalamti wünschen. Und es geht darin darum, dass wir glücklich sein sollen und selbst in schweren Zeiten das Positive sehen. עם השמש החמה שמרגישה קרוב אני יושב ומנגן וזה עושה לי טוב כל העולם עוצר סוף סוף אני נושם אני קיים אני מתחיל לחיות מגשים את כל מה שתמיד רציתי להיות והעולם בוער בלהבות תמיד חלמתי שתהיה סיבה לשמוח גם אם לפעמים קשה אם תיתן לי כוח לשתות את החיים כמו יין לא לוותר עדיין תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לזרוח החופש נגע בי זו הגשה שלא הכרתי בדרך שכחתי
Sie hörten den israelischen Sänger Eliad mit Tamid Chalamti. Der 35-jährige Musiker aus Bat Yam bringt regelmäßig Songs heraus, schafft es aber darüber hinaus, sich ohne viel Aufsehen aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Und jetzt zu den aktuellen Meldungen.
Nach der Rückkehr der lebenden Geiseln aus dem Gazastreifen nach Israel sieht der Zentralrat der Juden in Deutschland weiterhin tiefe Wunden in der jüdischen Gemeinschaft. Der Tag der Rückkehr markiere vor allem den Beginn eines Prozesses, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster. Er sieht Israel durch die Feinde in seiner Nachbarschaft weiterhin akut bedroht. Daher pocht er auf die weitere Umsetzung des US-Friedensplans. Angesichts des zunehmenden Antisemitismus in Deutschland, sagte Schuster, pro-palästinensisch getarnter Judenhass dürfe sich immer offener auf deutschen Straßen zeigen. Die Politik müsse nun dringend die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen schaffen, um dem Judenhass in Deutschland endlich ein Ende zu setzen. Die Stadt Hannover will weiterhin bis zu 20 kranke und verletzte Kinder aus dem Gazastreifen und aus Israel aufnehmen. Auch nach dem Eintritt der Waffenruhe und der Freilassung der Geiseln sei das Leid der Bevölkerung, insbesondere der Kinder, nach wie vor groß, erklärte Oberbürgermeister Onay. Man stehe weiterhin zu der Initiative, die von der Stadt gemeinsam mit dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, der palästinensischen Gemeinde Hannover und dem Antisemitismusbeauftragten des Landes getragen wird. Neben Hannover hatten sich Bremen, Düsseldorf, Leipzig, Bonn, Frankfurt und Kiel der Initiative angeschlossen. Eine offizielle Antwort der Bundesregierung auf das gemeinsame Hilfsangebot steht bislang noch aus. Die Wissenschaftsminister der Länder wollen stärker gegen Antisemitismus an Universitäten vorgehen. Es sei eine große Herausforderung, aber auch absolutes Ziel, die Sicherheit jüdischer Studierender zu gewährleisten, sagte die Präsidentin der Wissenschaftsministerkonferenz Bettina Martin in Berlin. Zuvor hatte der Präsident der Jüdischen Studierendenunion Deutschland, Ron Dekel, den Ministern einen Forderungskatalog überreicht. Der Bericht plädiert unter anderem für einen Antisemitismusbeauftragten an jeder deutschen Hochschule. Außerdem sollen Hochschulen einmal jährlich einen Bericht veröffentlichen, der antisemitische Vorfälle wiedergibt. Grundlage für den Forderungskatalog ist eine eigene Umfrage der Jüdischen Studierendenunion. Sie zeigt nach eigenen Angaben, dass Universitäten keine klaren Handlungspläne hätten. Die Situation auf dem Campus sei seit dem 7. Oktober 2023 immer hitziger und gewaltvoller geworden, sagte der Student Lahav Shapira. Er war im vergangenen Jahr in Berlin von einem Kommilitonen zusammengeschlagen worden. In Mecklenburg-Vorpommern haben rund 40 Engagierte sowie Institutionen und Initiativen das Netzwerk Jüdisches Leben in MV gestern, heute, morgen gegründet. Es soll Menschen stärker miteinander verbinden, die sich mit jüdischer Geschichte, Kultur und Religion in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen. Wie das Kulturministerium mitteilte, will sich das Netzwerk aktiv gegen Antisemitismus einsetzen. Die Gruppe will sich regelmäßig treffen, um aktuelle Projekte, mögliche Kooperationen und gemeinsame Fragestellungen zu diskutieren. Soweit die Meldungen.
Das war die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Es folgt Rabbiner Shlomo Bistritzki aus Hamburg mit der Auslegung der ersten Parascha, also des ersten Torah-Abschnitts mit dem klangvollen Namen Bereshit.
Ein König veranstaltete ein siebentägiges Festmahl und lud alle Menschen seines Reiches zu den sieben Tagen des Festes ein. Nachdem die sieben Tage vorbei waren, sagte er zu seinem engsten Freund: Nun haben wir allen aus dem Reich unsere Ehre erwiesen. Jetzt lass uns beide noch allein zusammensitzen. Nur du und ich, mit dem, was sich findet. So wie in dieser Parabel ist es auch bei uns. Während der sieben Tage des Sukkot-Festes beteten wir für die Völker der Welt. Und am achten Tag sagt der Ewige zum Volk Israel: Sieben Tage waren wir beieinander. Ihr habt für alle gebetet. Das Fest ist nun zu Ende. Doch es fällt mir schwer, dass ihr von mir scheidet. Darum bitte ich euch, bleibt noch einen Tag. Wir feiern ihn gemeinsam, nur ihr und ich. Diese Woche feierten wir Simchat Torah. Die große Freude darüber, dass wir die Torah von Anfang bis Ende vollendet haben. Damit ging der jüdische Festmonat, der erste Monat des Jahres 5786, zu Ende. Es war ein voller und intensiver Monat, ein Monat großer spiritueller Erhebung. Und jetzt? In den kommenden Tagen kehren wir zurück in den Alltag, in die Realität der Welt, in die Mühen des Lebens, in Arbeit und Erwerb, zur Erziehung der Kinder. Wie können wir all das bewahren, was wir in diesem Monat gesammelt haben? Wie können wir die Spiritualität, die wir erlebt und erfahren haben, in den Alltag mitnehmen? Die Antwort ist, alles, was wir in diesem wichtigen Monat erlebt haben, wurde uns gegeben, um uns die Kraft zu geben, das Leben selbst zu meistern. Denn die Tora wurde uns gerade in dieser materiellen Welt gegeben, um sie zu lernen und nach ihr zu leben, mitten in der alltäglichen Wirklichkeit. An diesem Schabbat beginnen wir wieder von vorne mit dem ersten Tora-Abschnitt, Bereshit, am Anfang. Und wenn wir genau hinsehen, entdecken wir, diese Parasha selbst gibt uns ein Beispiel und einen Rat, wie wir die Höhen der Festtage ins Jahr hinüber retten können. Denn Gott erschuf die Welt in 6 Tagen, an jedem Tag etwas anderes. Und darin steckt eine wunderbare Ordnung. Von der unendlichen geistigen Wirklichkeit hin zur materiellen begrenzten Welt. In den ersten 3 Tagen Licht, Wasser und Himmel, Erde und Pflanzen. In den 3 letzten Tagen Gestirne, Fische und Vögel, schließlich die Tiere des Landes und der Mensch. Wir erkennen eine Abfolge der Verdichtung. Am 1. Tag das Licht, das Geistigste im Materiellen, unbegrenzt in seiner Ausbreitung, das Schnellste in der Natur. Am 2. Tag Wasser und Firmament, fließend und weit, aber schon begrenzter als Licht. Am 3. Tag das feste Land, noch bestimmter, noch fester, ohne Ausdehnung. Dann folgt die 2. Dreierreihe, die der ersten entspricht. Am 4. Tag die Himmelskörper, die Quellen des Lichtes. Am 5. Tag Fische und Vögel, Bewohner von Wasser und Luft. Am 6. Tag Landtiere und der Mensch, die Bewohner des Festlandes. Die 2. Serie ist eine weitere Verdichtung. Zunächst schuf Gott den Raum. Dann gab er bestimmten Punkten darin Lebenskraft. Den Gestirnen, den Lebewesen. Sie sind zwar begrenzt, aber gerade dadurch fähig, sich im Raum zu bewegen und ihm zu gestalten. Auch wir sollen in unserer Arbeit im Leben Schritt für Schritt vorgehen, Stufe für Stufe. Und gerade durch die Beschränkung, durch das Konzentrieren auf wenige Punkte, auf einen guten Vorsatz, auf eine bestimmte Tat aus den Feiertagen, gewinnen wir Lebenskraft. Diese Kraft lässt uns die ganze Spiritualität des Monats Tishrei ins Jahr hineintragen. So gehen wir nun gestärkt und voller Energie in die Alltagsroutine hinein. Mit dieser positiven Haltung werden wir sicher alle Herausforderungen meistern, die auf uns zukommen. Allen einen guten Weg und Shabbat Shalom.
Sie hörten Rabbiner Shlomo Bystritzki aus Hamburg mit der aktuellen Bibelauslegung, in der es um den Umgang mit dem wiederkehrenden Alltag nach all den Feierlichkeiten geht. Zum Schluss hören Sie das Torat Adonai. Übersetzt lautet der Text: Gottes Lehre ist perfekt und stellt die Seele wieder her. Es singt Judy Rees, begleitet vom Chor der Liberalen Synagoge London unter der Leitung von Kathy Heller-Jones.
Thank you.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.